Lisa, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut hat dir das Buch 5 Sprachen der Liebe gefallen? 10 ist natürlich das Primum.
Bombe.
Ja.
Ja, ja. War schon Lisa-Bestseller, ne? Ich sag eine 8,5.
Eine 8,5, also eine 9. Weil man rundet ja, ab 5 auf.
Ja. Dann eine 9.
Eine 9.
Und du? Und dir, muss ich ja sagen.
Ich glaube, diesmal nämlich eine 8.
Mhm. Ja? Klingt gut.
Ich fühle mich wirklich gut damit, ja.
Kann's losgehen?
Wir können starten.
Drahtseilakt.
Das Intro. Oh, Lisa. Das ist richtig bescheuert.
Welcher Podcast ist da an? Cheers! Hallihallo zurück.
Hallo und herzlich willkommen bei Drahtseilakt, der Podcast. Für euch heute hinter dem Mikrofon Liz und MCMs.
Danke, Emmy. Es ist immer ein Ohrenschmaus.
Ich muss sagen, ich freue mich auch wirklich jede Woche aufs Neue, endlich das wieder machen zu dürfen.
Ja, totally.
Das ist ein Genuss.
Ist ein Genuss. Und wir müssen an dieser Stelle auch sagen, liebste Drahtis, es wird die letzte Folge dieses Jahr.
Jein.
Lange Folge.
Ja, die letzte richtige Folge.
Ja, weil Emmy und ich, wir brauchen nochmal Urlaub. Wir düsen ja sonst durch die Weltgeschichte und jetzt sagen wir mal, nee, zwei Wochen mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen runterkommen.
Wir brauchen auch mal ein bisschen Pause für uns. Ich meine, andere Podcasts machen auch ständig Urlaub im Sommer, im Winter, über Weihnachten, Neujahr. Wir wollen einfach nur mal 2 Wochen Ruhe von euch da draußen. Nein, Quatsch. Wir haben keine Lust, was aufzunehmen.
Eine besinnliche Zeit haben.
Genau, ohne Podcast-Zubehör herumzuschleppen.
Ich wollte jetzt gerade noch mal eine Story erzählen, bevor wir zu unserer Kategorie kommen. Ich habe mir nämlich gerade Club Mate eingeschüttet und da war noch ein Schluck Wasser drin und dann habe ich zu Emmy gesagt, das ist aber eine harte Mische. Weil als ich nach Berlin kam, weil in meinem Heimatdorf gab es keine Club Mate. Dann
natürlich
gesagt,
nicht.
Mate. Mate was? Mate, ja, aber nicht Mate. Gott, der war schlecht. Naja, und jedenfalls ja, hat man dann die Clubkultur von Berlin kennengelernt und dann dachte ich, ja, das sieht total cool aus mit so einer Clubmate. Ich nehme auch hier so eine Wodka-Mate. Und dann stellt er mir halt die zur Flasche auf den Tresen. Habe ich gesagt, da ist ja jetzt gar kein Wodka drin. Das ist ja total die Verarsche.
Und da hat er gesagt?
Da hat er gesagt, ja, du musst auch einen Schluck raustrinken. Weil da kommt ja Wodka oben rein in die Flasche.
Ja.
Das war richtig peinlich.
Und du hast es nicht gecheckt, ja.
Nein, weil ich bin erst mit der Club Mate Flasche los und hab gesehen, die ist ja zu und bin zurück zu dem Barkeeper.
Och, Lisa.
Das war richtig peinlich. Okay, dann kommen wir zur ersten Kategorie. Random Frage.
Liesel, darf ich anfangen?
Ja, klar.
Also, für was würdest du dich eher entscheiden? Für dein Traumhaus an einem unschön oder eher verlassenen Ort? Oder für deinen Traumwohnort und dafür hast du eher eine beschauliche, bescheidene Wohnung?
Oh, das ist ja eine schwierige Frage.
Das ist schwierig, wa?
Ich teile wieder meine Gedanken mit, weil einerseits denke ich mir, lieber einen Ort, wo es geil ist, weil man ja auch viel rausgehen kann und coole Leute kennenlernt. Und andererseits denke ich mir aber, so ein Haus ist ja auch, da verbringst du auch die meiste Zeit.
Theoretisch, ja, auf jeden Fall im
Aber
Bett.
Ich nehme Ort. Ich nehme Ort. Ich glaube,
echt, ja?
Ja, ich glaube schon.
Na, die Sache ist auch, also für mich in meiner Vorstellung war jetzt der Ort einfach nur klein, vielleicht ein Dorf, was aber noch ganz
so
niedlich ist.
Ich dachte irgendwie so ein Slum oder so.
Ja, davon haben wir ja so viele in Deutschland. Und da steht auch super gerne oft ein schönes Traumhaus, immer.
Mann, ja dann.
So eine Einfamilienkultur, nein. Weil meine Überlegung war jetzt, wenn man zum Beispiel auch in so einem homosexuellen, also in einem feindlich homosexuellen Ort wohnt, das geht nämlich gar nicht. Also da würde ich lieber an einem geilen Ort leben mit coolen Menschen, wo es fetzt und dafür eher eine. Ich glaube auch, ich würde den Ort wählen tatsächlich, obwohl ich eigentlich eher.
Na, und
ein geiles
was willst
Traumhaus
du halt
hätte.
Mit einer geilen Butze, wenn draußen nichts los ist?
Ja, dann wo musst du drin bleiben. Und das ist. Ich glaube, dann mag man es wieder nicht.
Ja, da sind wir uns ja einig.
Gut. Also außer in Corona, da wäre so ein Traum natürlich sinnvoll, egal wo es ist.
Ja, das stimmt. Oh, ein Garten wäre toll. Naja, so, meine Frage ist so ein bisschen, wie heißt unser Titel, Emily?
Unser Titel?
Ja, wie heißt die Folge ungefähr?
Na, sicherlich irgendwas mit die 5 Sprachen der Liebe.
Ja, und was kommt da vor?
Hashtag 35. Es ist die 35. Folge.
Nein. Sprachen. Genau, darauf wollte ich hinaus. Welche Sprache würdest du gerne fließen können, außer Englisch?
Was war denn das für eine Frage? Auch Lisa.
Was, meine Random-Frage jetzt?
Nee, nein. Was kommt davor? Die 5 Sprachen der Liebe, was kommt denn davor?
Sprache. Jetzt beantworte doch bitte meine Random-Frage.
Ja,
okay. Außer Englisch.
Ich glaube tatsächlich Russisch. Du lachst, aber die Sprache klingt irgendwie, finde ich, ziemlich, ziemlich cool. Ich finde das fetzt. Die haben ein eigenes Schriftbild. Du kannst dich also es ist halt sehr geheim und so ein bisschen, es läuft unterm Radar.
Babushka Emily.
Kartoschkas. Pomschas. Ich bin ja schon voll im Game.
Wie heißen diese kleinen Omis? Matroschkas.
Matroschkas.
Das hätte ich ja jetzt gar
Russisch,
nicht gedacht.
Russisch, doch. Und ich meine, das sprechen da super viele Leute und es ist auch irgendwie, es ist halt auch so eine.
Emmy, das passt.
So eine gefährliche
jetzt,
Sprache.
Wenn ich dich gerade
die
sehe,
zieht mich an.
Wenn ich sehe, wie du da sitzt, als kleines, stilles Mäuschen. Und dann sollst du eine Russin sein.
Nee. Ich will die Sprache nur beherrschen.
Ja. Dann
ja,
eine
das,
Frau, die Russisch spricht.
Ja, das ist doch überraschend. Also hör mal. Also
was
ich finde
mein
es einfach
Name
cool.
Emmy. Gut, also ich hätte nicht Russisch genommen.
Du wahrscheinlich Spanisch.
Ja. Flamenco.
Wirklich?
Ja, weil es reden ja mega viele Leute Spanisch.
Ja, aber das ist auch nicht meine Mentalität. So. Das
nee,
passt
vor allem,
einfach nicht.
Ja, darf
das,
ich das
Kühle.
Erzählen? Wir haben zum Adventskalender ein Rätsel bekommen von meiner Mama, wo man 24 Rätsel lösen
muss. Auch Lisa,
und
das ist total gemein.
Nein, das ist nicht gemein. Und da geht es halt immer um Rätsel lösen und so kleine Krimifälle. Naja, nicht Krimifälle, ist ja auch egal. Und dann kamen wir in das Land Spanien und haben den Brief geöffnet und Emmy liest laut vor, Holla, willkommen in Spanien. Und ich so, Holla? Na, Holla. Und dann habe ich gesagt, wie wird denn Hallo auf Spanisch ausgesprochen. Weißt du es jetzt?
Na, hola. Aber das Ding ist, ich hab das nicht als so ein Hallo gelesen, sondern eher so ein Holla, ab geht's in die nächste Stadt. Hu-hu. So habe ich es gesehen. Aber ja, ich hatte nie Spanisch in der Schule. Ich bin auf diesem Gebiet einfach, nee, ich kann gar nichts in Spanisch.
Ja, das habe ich gemerkt.
Nichts.
Naja, also ich würde Spanisch, so eine kleine Latina, ich meine, wir alle kennen ja noch die Zeiten, wo es Clubs gab, wo dann Despacito lief und man dachte, man ist eine spanische Frau und läuft auf die Tanzfläche und tanzt zu Despacito. Das Geilste sind ja auch wirklich die deutschen Frauen, die bei Despacito auf die...
Ja. Aber die singen auch am lautesten und die fühlen sich dann so, oh, mein Lieblingslied, oh mein Gott, und dann mit ihrer besten Freundin und dann versuchen sie, ich sage jetzt mal versuchen, weil es ist leider nicht ganz gekonnt, die Hüften zu schwingen und eben dieses spanische Temperament hineinzubringen, aber es kommt nicht rüber. Und ich glaube, Spanier, die haben wir jetzt ziemlich oft auch in Berlin, ich glaube, die brechen jedes Mal weg vor Lachen. Ich glaube, die können nicht mehr.
Ja. Gut, dann kommen wir zu Aus dem Nähkästchen.
Da würde ich gerne den Mikrofonstab weiterreichen an dich, Lisa.
Die Drahti-Sprechkugel.
Ja.
Ja, tatsächlich habe ich derzeit ein kleines Hängerchen, gebe ich zu. Corona geht mir auf den Sack, aber ich glaube nicht nur mir geht es so.
Wem nicht?
Gerade habe ich es ja angesprochen, unser Rätselheft. Und da muss ich sagen, so ein Rätsel mit einem Partner zu lösen, ist wirklich eine Herausforderung. Also wie oft wir jetzt aneinander gecrashed sind und uns angezickt haben, weil der eine schon eine Lösung raus hatte und der andere wollte nachvollziehen, warum, oder macht einen falschen Umschlag auf. Also ich sag euch, liebe Drahtis, hier war Zappenduster in der Wohnung.
Ja, kann man jetzt so auch nicht sagen. Also ich würde sagen, es war eben Ja, eine aufgeheizte Unterhaltung. Mehr jetzt aber auch nicht.
Ich sag nur, dass ich den falschen Umschlag aufgemacht habe und du wirfst es zurück. Mann, ey, jetzt können wir das ganze Spiel vergessen. Und ich so, was ist denn jetzt los?
Naja, ich verliere eben nicht gerne. Jedes Spiel, was man spielt, ist da, um eigentlich zu gewinnen.
Ja, aber jeder Umschlag.
Das fällt mir ein, kennst du diese Menschen, die, ich glaube, du bist auch ähnlich wahrscheinlich. Und die sagen, nee, also wenn ich ein Spiel beginne oder ich trete gegen jemanden an, dann geht's doch da um Spaß an der Freude.
Das ist doch die Richtige.
Ich spiele doch aus Spaß heraus. Also ehrlich, nein. Wenn ich anfange zu spielen, dann geht's da um den Sieg und um den Gewinn. Da geht es doch nicht darum, dass ich Spaß habe. Da sage ich doch nicht am Ende, ach weißt du, wir brauchen die Punkte gar nicht zählen. Ist doch Wurst, Pieps, egal. Nee, ist doch, wir haben doch Spaß. Am Ende steht es halt unentschieden. Spaß zu Spaß. Ne, kennst du so Menschen?
Ja, da erinnere ich dich ja an deine Handballspielcamp da.
Ja,
du meintest
aber
Spaß zu Spaß und das war gar nicht so spaßig.
Aber das war eine andere Dynamik. Da ging es ja um Spaß, um Freude, um Alkohol. Da haben wir doch kein Spiel ernst genommen. Aber ich meine, wenn man jetzt wirklich irgendwie, bei jedem Spiel geht es doch eigentlich darum, dass man gewinnt und nicht, dass man, also ja, natürlich hat man mit Leuten eine gute Zeit. Aber das ist doch nicht mein Hauptmotiv, ein Spiel zu beginnen. Sonst bin ich ja gar nicht motiviert, mein Bestes zu geben, wenn ich denke, ach na ja, der Ausgang ist eigentlich relativ unrelevant. Hm. Bist du auch so? Zählt der Sieg nicht?
Natürlich, bin auch ehrgeizig, aber irgendwann muss man auch eine Grenze ziehen. Ihr dreht ja völlig ab. Also mein Vater ist ja genauso. Der ja dann meine Mama immer aus dem Auskickt. Aus dem raus aus dem
Ja, aber das geht auch überhaupt nicht. Mitleid im Spiel zu haben mit dem Partner, der Partnerin, dann zu sagen, ach, ich leg die 4x10-Karte nicht. Nein, weil du bist ja mein Schatz. Und heute Nacht will ich wieder mit dir
ja,
in deinem Bett liegen.
Also,
nee,
du hast ja wirklich ein Talent, innerhalb von 5 Minuten diese Folge hier so in den Keller zu rattern. So, dein aus dem Nähkästchen, bitte.
Warum hast du keine Lust mehr?
Nee, das war ja auch mein aus dem Nähkästchen. Und ich bin fein damit. Ich lass dich gewinnen. Ja.
Ja, also das soll jetzt nicht wieder klingen von mir, als würde ich gerade Werbung machen für Podimo oder ähnliches, aber ich habe tatsächlich diese Woche wieder eine Podcast-Entdeckung. Leute, ich kann nicht mehr. Ich bin auf einen Podcast gestoßen bei Podimo. Nein.
Leute, ich kann nicht mehr.
Ist mein eigener Exklusiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen.
Ey, das wäre voll der geile Podcast für deine Aufreger. Wenn du regst dich doch so gerne auf und
ja,
dann
natürlich.
Heißt der Podcast, Leute, ich kann nicht mehr.
So, und so ist diese Idee geboren. Nein, worum es eigentlich geht, ist, der Podcast heißt In extremen Köpfen und der Podcast wird von einem Psychologen geführt, Dr. Leon Winterscheid, Winterscheid, um Gottes Willen.
Ist das der Bruder von Joko?
Ja, genau, so ähnlich. Nein. Und der interviewt ganz interessante Personen. Unter anderem habe ich eine Podcast-Folge gehört mit einer Person, die eine dissoziative Persönlichkeitsstörung hat.
Ja, und
sagt es dir was, Lise?
Ist das, dass man mehrere? Nee, das.
Es gibt verschiedene Formen, aber diese Person wies die Form der multiplen Persönlichkeitsstörung auf, ja.
Ja, und die hat mehrere Persönlichkeiten in sich.
Correctement. Und es war super interessant, weil sie hat so ein bisschen darüber gesprochen, warum sie ob diese Krankheit hat. Und das möchte ich jetzt in diesem Podcast nicht nochmal alles erläutern und erwähnen, weil dann hätten wir hier eine Triggerwarnung am Anfang irgendwie bringen müssen. Da habe ich jetzt keine Lust drauf, deswegen hört selbst rein. Aber sie hat auch vor allem darüber gesprochen, wie ihr Leben dann so damit aussieht, wie diese verschiedenen Stimmen sich äußern, wie die heißen, wie viele Innis, also so nennt sie ihre inneren Persönlichkeiten.
Wie viele hat sie?
80 momentan.
Was?
Aber sie hatte auch schon mal 150.
Und sie zählt jeden Einzelnen?
Sie ist jeder Einzelne.
Ja, ja, aber sie muss es ja irgendwie nachvollziehen, deswegen zählt sie es ja.
Mhm. Ja.
So viele, ich kenne sonst nur, ich glaube, ich habe mal eine Reportage darüber gesehen und da hatte jemand 8 oder so.
Also die Person hat momentan 80 Innis.
Das kriegt man doch gar nicht an einem Tag unter, oder? Also wechselt sie häufig auch am Tag, ja.
Darüber
hat sie
jetzt
in
nicht
dem Interview gewechselt?
Nee,
das gibt's ja auch manchmal.
Nee. Sie hat gesagt, also sie hat auch eigentlich immer in einer Wir-Form gesprochen, weil sie ja von allen spricht. Und da meinte sie, wir haben entschieden, dass, also die Person, die gesprochen hat in diesem Podcast, ist die Sprecherin. Also sie holt alle Meinungen ein und dann ist sie die Rednerin, die das quasi nach außen trägt. Also sie
Voll
ist
crazy.
Gerade in der Situation die außenstehende Person gewesen. Und sie ist es prinzipiell auch immer. die außenstehende Person. Und die anderen, denen hat sie dann eben verboten, dass sie auch reden dürfen.
Und hat sie manchmal so einen Streit innerlich?
Ja, unter anderem. Und richtig interessant ist auch, dass sie, die haben verschiedene Gruppen gebildet. Es gibt zum Beispiel so eine Feuerwehr, es gibt so eine Art Notdienst. Und es gibt halt für verschiedene Bereiche, es gibt auch welche, die sind Geldbeauftragt, die kümmern sich um das Geld. Und weil es so viele sind, sind die eben in Grüppchen eingeteilt. Und unter anderem gibt es dann auch mal Meinungsverschiedenheiten, aber da hat sie gesagt, ganz klar, die Demokratie siegt. Damit abgestimmt. Man muss aber auch differenzieren, hat sie auch gesagt, oder sie hat das für die anderen alle mitgesagt. Da ist natürlich, hat sie auch Kinder als Innis und die dürfen natürlich bei wichtigen Entscheidungen dann nicht so viel dazu beitragen.
Krass.
Aber es war eben unheimlich spannend, wie sie davon gesprochen hat und wie positiv und optimistisch sie war. Obwohl ihr Leben so kompliziert ist und sie hatte auch schon einige, also beinahe hätte sie es selber umgebracht, aufgrund dessen, dass neue Innis geboren sind und dachten, sie träumen und sind dann von einem Bus gelaufen oder ähnliches. Und sie musste dann mit ihren Hilfesystemen, die sie in sich gebildet hat, geschlossen hat, musste sie dann dagegen ankämpfen. Und was wollte ich eigentlich sagen?
Wir hören da einfach rein, Emmy. Wir machen hier mal einen Cut.
Genau, es tut mir leid. Das ist halt wirklich unheimlich spannend,
ja.
Wie positiv die Person ist und was eigentlich, also wie so ein Leben aussieht damit, weil das kennt man ja sonst nicht.
Ja.
Und sonst hat man das ja auch, da hat man ja nur Beispiele von Filmen.
Filmen.
Und die sind ja auch eher dürftig, ne? Also, dass dann die eine ganz andere Sprache sprechen, die haben eine andere Körperhaltung und plötzlich haben sie Superkräfte, die hatten sie vorher als andere Person nicht.
Mhm.
Ja, also hört da ganz gern mal rein. Es ist wirklich unheimlich spannend. Ich wollte eigentlich noch eine andere Folge, aber es wird zu viel, ne?
Ja.
Okay. Weiter geht's.
Gut, dann kommen wir zu Schätz doch mal. Ich bin dran, Emse. Was ist denn unsere Lieblingsstudien? Was sind denn das? Von wem? Warum frage ich heute?
Na, von Parship.
Ja, Parship. So, ich habe eine Studie von 2010, 10 Jahre her, 1000 Personas. Es geht um Kommunikation innerhalb der Partnerschaft.
Ja, supi.
Ja.
Hau raus.
Ja, supi. Ich würde gerne von dir wissen, wie viele Minuten durchschnittlich pro Tag Zeit für Gespräche aufgewendet wird.
Bei uns beiden?
Wie bei uns beiden? Ja, die haben uns vor 10 Jahren schon befragt. Nein, es wurden 1000 Leute befragt.
Ach so. Ach so, bist in der Kategorie, schätze ich doch mal, ja. Guten Morgen.
Ja, wie viele Minuten durchschnittlich pro Tag?
Verwenden die Paare in ihre Kommunikation pro
Ja,
Tag.
Und diese
okay.
Paare leben zusammen.
Mhm. Oh, ich würde sagen so 70 Minuten.
Falsch. 102 Minuten.
So viel doch.
Und die, hier stand dann noch, das, die Paare, die noch keinen Ehefinger am Finger tragen.
Kein Ehefinger, ja gut.
Kein Ehering am Finger, am Ring tragen, nein. Kein Ehering am Finger tragen. Kommen sogar auf 114 Minuten, während sich Verheiratete täglich nur rund 93 Minuten unterhalten. Die zweite Frage und damit die abschließende Frage ist, worüber reden Sie denn wohl? Und das lasse ich dir mal offen.
Also ich denke, vor allem wird über Kinder gesprochen und über den Haushalt und eventuell noch über das Berufsleben.
Gar
Habe
nicht
ich
so
da
schlecht.
Irgendwas getroffen?
Ja. Ganz oben mit 77% stehen Einkäufe. Es wird diskutiert, was kauft man ein? Nicht diskutiert, es wird darüber spekuliert. was kauft man ein? Wer kauft was? Und wann? So. Das zweite mit 73%
wow,
ist der Joballtag.
Ja.
Was richtig knapp kommt, ist tatsächlich Sex und Kinder.
Über die Kinder wird auch nicht gesprochen?
Nein, nicht so viel.
Ich dachte, das wäre
das Thema.
Ding. Ich dachte, das wäre das Ding bei Eltern.
Apropos Thema, kommen wir mal zum Thema dieser Folge. Emmy und ich reden diese Woche über ein Buch. Das Buch heißt 5 Sprachen der Liebe und ist von Gary Chapman. Geiler Name, oder?
Ja, tatsächlich schon.
Geiler Name. Ja, und
guter Eheberater.
Emmy, worüber redet er?
Also das Buch handelt ja von den 5 Sprachen der Liebe. Ich glaube, das haben wir jetzt schon 2, 3, 4 Mal gesagt. Und ganz am Anfang, bevor wir da einsteigen, müssen wir erklären, dass ein großer Gegenstand bei ihm ist der Liebestank. Und für alle Menschen da draußen, die nicht wissen, was ist ein Liebestank? Jeder Mensch oder jede Person hat ja das Bedürfnis danach, geliebt zu werden. Und vor allem dann, wenn man selber auch Liebe gibt. Und dieses Bedürfnis hat natürlich auch so eine Art Reservoir-Tank und ein Kontingent. Das muss gefüllt werden. Und das ist halt dieser Liebestank. Das heißt, wenn dir jemand Liebe schenkt, dann geht ein gewisser Anteil dieser Liebe in diesen Tank über. Und du bist glücklich normalerweise, und so auch die Theorie in diesem Buch, wenn dein Liebestank gefüllt wird von einer Person, die du auch liebst. Und wenn dein Liebestank leer ist, dann fühlst du dich nicht geliebt von der anderen Person und bist wahrscheinlich auch nicht bereit, Liebe zu geben.
Genau. Und
habe ich nicht abgelesen, gut, ne?
Das war wirklich gut. Und Gary, oder wir sagen einfach Chapman, ne? Wir sind ja hier im Wissens...
Wir sagen Chapman.
Wir sind ein wissenschaftlicher Podcast und da sagt man auch Chapman. Chapman hat gesagt, tatsächlich, Chapman ist ja Paartherapeut.
Und Eheberater, genau.
Und er greift so ein bisschen in dem Buch auf, dass gerade nach einer Hochzeit oder nach einer längeren Ehe, dass irgendwann die Liebe aus ist. Oder wo ist die Liebe hin? Irgendwie so nennt er ja auch ein Kapitel.
Ja, die Menschen sprechen immer davon, wir waren so verliebt, als wir heirateten. Genau. Und dann irgendwie nach ein paar Jahren Ehe war die Liebe weg.
Genau. Und er hat dann nämlich erkannt, dass es 5 Sprachen der Liebe gibt. Und die würden wir, bevor wir jetzt auf unsere persönlichen Sprachen zu sprechen kommen, einmal erläutern.
Ja.
Die erste Sprache ist Anerkennung, Lob. Das habe ich jetzt aber ein bisschen verschluckt, ne? Anerkennung und Lob.
Ja.
So, jetzt. Da geht es natürlich darum, dass man viele Komplimente macht und derjenige wirklich die Liebe in dieser Form aufnimmt und zum Beispiel eine Umarmung ist nicht so viel wert für denjenigen, der als ein Kompliment.
Als würde man sagen, ich finde es wirklich toll, dass du so viel arbeitest. Das ist der Person mehr wert, als würde man sie umarmen,
gut,
wenn sie nach Hause kommt.
Das ist aber ein Lob, dass du so toll arbeitest vielleicht. Dass du so viel arbeitest?
Ja, auch toll, doch.
Ja? Gut.
Jedes Lob und jede Anerkennung ist für diese Menschen eben Gold wert. Das ist ein Zeichen der Liebe für die.
Dann die zweite ist die Zweisamkeit, die Zeit nur für dich. Da steht vor allem im Vordergrund, das sagt es ja schon, die Zeit zu zweit, aber vor allem die Quality Time, also qualitative Zeit zu zweit und nicht, dass man hier einfach zusammenlebt und zusammenwohnt, sondern dass man diese Zeit aktiv nutzt.
Genau, zum Beispiel mit einem intensiven Gespräch, dann auch vielleicht mehr als 102 Minuten wie in der Studie.
Eine Date Night, ein Date-Tag zum Beispiel.
Ja, dass man Dinge gemeinsam erlebt, nach denen man sich sehnt, die man sich wünscht. Na, eben so solche Dinge, ne?
Genau. Das dritte sind Geschenke, die von Herzen kommen. Da geht es vor allem darum, dass diejenige Person aufmerksam kleine Geschenke macht und vor allem auch gemeinsame Zeit schenkt. Also es geht nicht nur um reine Geschenke, wo man Geld investiert, sondern es kann auch was Selbstgemachtes sein oder Aufmerksamkeiten oder halt auch Zeit.
Aber wahrscheinlich vor allem erstmal um so materielle Dinge, die man auch wirklich als Geschenk ansieht.
Genau. Das vierte ist die Hilfsbereitschaft. Derjenige hilft aus Leidenschaft und für ihn ist das eine Form, die Liebe auszudrücken.
Oder auch zu empfangen.
Genau. Das fünfte und allerletzte ist die Zärtlichkeit. Da steht vor allem im Vordergrund Umarmungen, Küsse. Und diese Küsse oder Zärtlichkeiten sind viel mehr wert als ein Ich liebe dich zu sagen für diese Person. Und jede dieser Berührungen ist quasi für denjenigen ein Bekenntnis und ein Liebesbeweis. So, jetzt haben wir einmal diese
Hast
fünf.
Hast du das toll erklärt? Wirkt
toll,
Wahnsinn.
Oder?
Hast du das Buch geschrieben? Lisa Chapman?
Lisa Chapman, mein Name. So, und ich glaube, wir müssten noch einmal kurz festhalten. Also es geht darum, wie man Liebe gibt und wie man sie auch empfangen kann, richtig?
Genau.
Okay, so und was ist denn jetzt der Sinn dieses Buches?
Der Sinn dieses Buches ist, glaube ich, erstmal zu erklären, weshalb man sich so fühlen könnte, als wäre die Liebe vergangen. Oder auch zu verstehen, warum fühle ich mich nicht geliebt? Oder auch, warum fühlt sich mein Partner nicht... Ich glaube, vor allem ist es am Anfang dieses... Ich mache doch so viel für meinen Partner, aber trotzdem fühlt er sich nicht geliebt und gibt mir auch keine Liebe.
Ja, oder halt auch dieses, ich habe so viel jetzt gemacht und er sieht es nicht. Das
genau,
hört man ja auch häufig.
Er kennt es nicht an, er wertschätzt es nicht.
Genau, und in diesem Buch behandelt Chapman halt, wie man darauf einerseits drauf eingehen kann, wenn der Partner eine bestimmte Sprache der Liebe spricht und auch zu erkennen, und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, zu reflektieren, welche Sprache man selber spricht, um so dem Partner auch ein Signal zu geben, hey, ich spreche die Sprache der Liebe in Form von Geschenken.
Genau. Und ich würde mir dann eben wünschen, dass du auch versuchst, die Sprache zu erlernen. Es geht in dem Buch nämlich auch darum, erstmal natürlich zu erkennen, welche Sprache spreche ich, welche Sprache spricht mein Partner. Und dann zu überlegen, kann ich denn die Sprache des anderen erlernen? Möchte ich die erlernen? Und vor allem eigentlich, man muss die erlernen, um seinem Partner wirklich seine Liebe zu zeigen und dass er sie auch dann empfangen kann.
Ja, also da kommen wir auch nochmal später dazu, wie wir das Buch allgemein finden und wie das Konzept auch greift oder ob es auch zu theoretisch ab einem gewissen Punkt auch ist. Mhm. Natürlich fragen sich jetzt alle Drahtis, welche Sprachen sprechen wir denn?
Ja, jetzt schon?
Ja.
Ich dachte, vielleicht nehmen wir erstmal noch ein Beispiel und erläutern das, oder?
Können wir auch
meinst
machen.
Du, jetzt ist der Input, der reicht schon, die wissen ja, schon Bescheid.
Ja, Beispiel sind wir. Wir sind's. Juti,
na
wir sind's.
Lisa, welche Sprache spreche ich?
Ja, wir haben uns nämlich überlegt, dass wir nicht selber darüber sprechen, welche Sprache wir sprechen. Oh Gott, ist das, wir sprechen in einer Sprache. Ich komme da ganz durcheinander. Also, und dass es eigentlich viel interessanter wäre, wenn ich sage, welche Sprache Emmy spricht.
Also, sprich es aus.
Emily spricht vorrangig die Sprache der Hilfsbereitschaft. In Kombination, das ist ein Kombinationsmodell, was sie da fährt.
Klar, weil ich bin natürlich wieder nicht eintönig, nicht in eine Schublade zu stecken. Ich bin da wieder ein bisschen vielfältiger.
Und, da tut sich ein zweiter Strang auf, sag ich mal so. Und da reitet sie auf dem Ritt der Zweisamkeit. zum Thema Hilfsbereitschaft. Es ist einfach so, dass Emmy wahnsinnig viel Wert auch darauf legt, einerseits, dass sie immer da ist für mich. Also ich rede jetzt erstmal aus der Partnerschaft, oder?
Mhm, na klar.
Ja. Dass du immer da bist für mich und dass du eigentlich immer helfen willst. Also gar nicht so jetzt so auf einem Level, was irgendwie nervig ist. Es kann auch manchmal nervig sein, aber sondern du bist ja einfach hilfsbereit.
Ja.
Ich kann es gar nicht irgendwie anders beschreiben.
Das Wort sagt eigentlich schon vieles.
Du interessierst dich halt, warum ich gewisse Sachen mache und versuchst dann gleich irgendwie zu sagen, Lisa, brauchst du irgendwo Hilfe? Ich kann das für dich mit anpacken und da oder so.
Und wenn ich ein Geräusch höre, was mir komisch vorkommt, dann düse ich sofort aus dem Raum in den anderen und komme zu dir und denke, Lisa, ist alles in Ordnung? Brauchst du Hilfe?
Ja, oder ich sitze am Handy und mache so, und dann, was ist denn los? Bla, bla, bla. Also da, es ist so eine Kombination, glaube ich, aus Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft so ein bisschen.
Mhm.
Und tatsächlich finde ich auch, dass du sehr viel Wert auch darauf legst bei dem, wie du Liebe empfängst. Dass ich glaube, ich könnte dich am meisten damit treffen, dass ich nicht hilfsbereit für dich bin.
Voll, es wäre voll die Enttäuschung, ja.
Und das ist halt auch interessant bei dem Buch, wenn ihr euch fragt, welche Sprache ihr sprecht, geht mal in euch und fragt euch, was könnte euch am meisten treffen. Aber Emmy hat da, glaube ich, auch gleich noch ein gutes Zitat. Oder magst du es an dieser Stelle?
Genau, ich habe das Zitat auch notiert und ich würde es einfach mal vorlesen. Denn Chapman sagt im Buch, dass das, was der Partner am häufigsten an einem kritisiert, ist dann auch der deutlichste Hinweis darauf, welche Muttersprache er spricht. Weil viele Menschen dazu neigen, den Partner am häufigsten in dem Bereich zu kritisieren, in dem sie selber das tiefste emotionale Bedürfnis haben.
Ja.
Schön formuliert, nicht?
Und das greift sehr. das war jetzt so ein bisschen reingeschoben. Ich versuche jetzt gerade. Genau, und Zweisamkeit ist dir auch sehr wichtig, aber du legst da sehr viel Wert auf Quality Time. Also wenn wir Zeit zu zweit haben, dann möchtest du sie auch sinnvoll nutzen.
Ja, wobei ich da auch immer sehe, ich finde, das ist auch so ein Zweisamkeit und Hilfsbereitschaft sind für mich irgendwie manchmal auch ineinander übergehend. Also zum Beispiel, wenn ich neue Schuhe suche und ich frage Lisa, kommst du mit? Denn einerseits habe ich natürlich Lust darauf, dass wir eine Zeit zusammen verbringen, die auch qualitativ ist, weil wir ja was unternehmen und was Sinnvolles machen. Andererseits sehe ich da aber auch deine Hilfsbereitschaft. Du guckst mit mir, du unterstützt mich, du begleitest mich, du berätst mich dann auch vielleicht bei dem einen oder anderen Schuh.
Ja, und als ich hasse Beispiel. Shoppen.
Genau, und deswegen ist es eher schon für dich auch eine Art von Hilfsbereitschaft zu sagen, okay, dann komme ich jetzt mit. Und natürlich ein Liebesbeweis an sich, so oder so schon.
Ja. Und welche Sprache spreche ich? Oder Sprachen?
Ja, also ich würde auch sagen, dass es zwei sind. Ich bin mir bei dem Ranking auch nicht ganz sicher. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass für dich Zweisamkeit die Sprache der Liebe ist.
Ja.
Also wie du sie empfängst. Ich glaube auch, dass du sie so gibst, aber du bist dann manchmal ein bisschen zurückhaltend, je nachdem, was der andere auch gerne hätte. Und Geschenke. Du bist einfach ein Geschenketyp. Also du empfängst, glaube ich, auch gerne Geschenke, was ich ja bislang noch nicht immer so gut umgesetzt habe, denke ich. Und vor allem, wenn du Geschenke machst, dann du bist da total der kluge Kopf dahinter und du gehst in die Materie hinein und du denkst dir irgendwas richtig Cooles aus und dann schenkst du auch nicht einfach was Eingepacktes, sondern man muss erstmal einen Weg bestreiten, bis man auf dieses Geschenk kommt. Dinge auspacken, ein Rätsel lösen. Das ist alles immer so durchdacht und so liebevoll hergerichtet.
Ja.
Also als würdest du darin aufgehen. Ich glaube, Geschenke machen ist für dich selber ein Geschenk.
Ja. Ich muss auch sagen, natürlich irgendwie bekomme ich auch gerne Geschenke, aber das hat sich echt reduziert so die letzten Jahre. Ich mache halt super gerne Geschenke.
Voll.
Ja. Und tatsächlich bin ich halt auch so, dass ich schon kleine Aufmerksamkeiten total oft im Alltag mache. Also irgendwie Emmys Lieblingsgetränk vom Einkaufen mitbringen oder wenn es Emmy gerade nicht so gut geht, dann gehe ich schnell Donuts kaufen oder so. Also irgendwie ist es bei mir so drin, dass ich damit meine Liebe beweisen kann.
Ja.
Ja.
Ja, ich sagte ja bereits, Lisa ist einfach ein krass guter Mensch. Ne? Hört er ja
krass
schon wieder.
Krass guter Mensch.
War ein Zitat von mir.
Jetzt ist es natürlich spannend für die Drahtis, denke ich. Was macht man mit den Infos? Also teilweise überschneiden wir uns ja mit Zweisamkeit, aber teilweise gehen wir ja voll auseinander, was so Hilfsbereitschaft und bei mir halt die Geschenke.
Ja, ich finde alleine, das zu wissen, bringt einen noch nicht so richtig weiter.
Mhm.
Ich glaube, das Buch hat mir auch da so ein bisschen geholfen, weil ich wusste theoretisch von Anfang an, dass Geschenke machen für dich ein Ausdruck von Liebe ist. Sowohl Geschenke zu empfangen, als auch welche zu machen. Aber ich habe halt gedacht, ja gut, damit zeigt sie mir ihre Liebe. Aber dass du das auch vielleicht genauso zurückhaben möchtest oder ähnlich und dass du da auch eine gewisse Wertschätzung für die Geschenke brauchst, das war mir irgendwie nicht ganz bewusst. Und da hat mir das Buch tatsächlich so ein bisschen die Augen geöffnet. Da habe ich irgendwie realisiert, dass das wirklich ein Ding für dich ist. Das ist was Wichtiges. Das machst du nicht so nebenbei. Und ich freue mich, dass ich ab und an mal ein Geschenk bekomme und denke, ach ja toll, die Lisa ist nun mal eine Geschenke-Mautz, die macht das.
Mhm.
Und da hat mir das schon geholfen, das einmal mehr zu wertschätzen und auch mal zu hinterfragen, auch wenn ich nicht der beste Geschenkemacher bin, aber kann ich dann nicht für dich den Schritt gehen und irgendwie mich belesen, mir mal mehr Gedanken machen, mich intensiver mit dir auseinandersetzen oder mit Geschenken für dich auseinandersetzen und einfach dir auch dann ein Stück weit entgegenkommen und auch mal versuchen, dir meine Liebe nicht durch Hilfsbereitschaft zu zeigen, sondern durch Geschenke vielleicht.
Ja.
Weil du das besser empfängst, unter
anderem.
Ich glaube,
die Frage ist an dieser Stelle halt so ein bisschen, inwiefern muss ich mich verändern oder halt auch aufgeben, um den anderen in seiner Sprache gerecht zu werden. Ich glaube, da geht es so ein bisschen darauf hinaus, dass man, dass beide die Bereitschaft haben müssen, aufeinander zuzugehen und irgendwie ein Modell zu finden. Ich meine, jede Beziehung und jede Konstellation ist anders, weil genauso bin ich auch mit den Geschenken ein bisschen zurück oder sehe dann, dass du dich freust, aber zum Beispiel drückst du das dann anders aus. Also ich habe irgendwie gelernt, ich habe den Blick jetzt anders auf, wie du mir die Freude auch zeigst und dass, wenn du jetzt irgendwie mega hilfsbereit bist, bist du die Erste, die, oder wenn ich ein Problem habe, bist du die Erste, die dir irgendwie dasteht und sagt, okay, packen wir an, wie kann ich helfen, so.
Mhm.
Und das eher in den Vordergrund zu setzen und nicht, naja, ich habe ihr jetzt Blumen mitgebracht und so toll, also sie hat sich nicht so gefreut, aber es hat schon was verändert, also du reagierst jetzt bei Geschenken anders bei mir. Freudiger.
Ja.
Nein, seitdem merke ich, dass da so ein bisschen Wandel stattgefunden hat, dass du mir einfach zeigen willst, dass du dich wirklich freust. Und das tust du ja auch. Es war ja nur davor die Sache, dass du es nicht so ausdrücken konntest und da dem auch nicht so eine Gewichtung gegeben hast, weil du eher dachtest, naja, ist ja schön, jetzt hier Blumen zu haben, aber viel wichtiger ist, wenn ich Hilfe brauche, dass Lisa da ist.
Ja. Ja, ich finde schon, dass das irgendwie den Blickwinkel so ein bisschen verändert. Doch, würde ich schon sagen.
Also man achtet so ein bisschen anders auf Verhaltensweisen des Partners, habe ich das Gefühl, seitdem ich das Buch gelesen habe.
Ja, ich glaube, manchmal ist man, es klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen negativ, ist nicht so, dass man jetzt nach jeder Kleinigkeit suchen würde und sagen würde, oh Gott, sie wollte mir damit ihre Liebe zeigen. Ja. Nein, das ist es gar nicht. Aber das, was auftritt, guckt man sich mal genauer an.
Ja.
Und dann erkennt man, dass das vielleicht auch eine Art von Muster ist, mit dem man immer wieder seine Liebe beweist oder ausdrückt.
Ja, total.
Ich wollte noch sagen, auf die Frage, wie viel man jetzt sich verändern sollte für seinen Partner. Ich glaube, da kann man keine pauschale Aussage treffen.
Ja.
Es ist so ein klares Jein. Ich denke schon, wenn man eine Beziehung langfristig halten möchte, dann sollte man durchaus versuchen, die Sprache des anderen zu sprechen. Natürlich, sonst kann man nie seine Liebe so ausdrücken, wie man sie gerne ausdrücken wollen würde. Und die andere Person, dessen Liebestank wird immer so ein halb gefüllter bleiben. Aber natürlich muss ich mich jetzt nicht 180 Grad wenden und alles auf diese eine Sprache setzen, sondern man kann wahrscheinlich gemeinsam gucken, wo kann man Abstriche machen und wo kann man auch auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Das Buch ist auch da eine ganz gute Hilfe, weil wenn man jetzt zu Hause sitzt und sich fragt, verdammte Axt, wie kann ich denn jetzt als Nicht-Geschenkemacher meiner Frau oder meinem Mann zeigen, dass ich ihn wirklich liebe. Und dann gibt es da auch ganz leichte Anleitungen, wie man Geschenke machen kann für Menschen, die keine Geschenke machen können eigentlich.
Ja.
Also, dass man da mit leichten Dingen anfängt, dass man einfach vielleicht mal einen Zettel irgendwo hinhängt oder dass man die Schokolade mitbringt, die die andere Person mag oder dass man mal ein Stück Kuchen kauft oder dass man auch gemeinsame Zeit schenkt, dass man sagt, hier, ich habe den kleinen Gutschein geschrieben, heute haben wir, weiß ich nicht, ein kleines Dinner zusammen.
Ja, da würde ich mich sehr darüber freuen.
Ja, das weiß ich.
Da sind wir auch schon so ein bisschen beim Punkt, wie wir das Buch finden, beziehungsweise auch beim Lesen, was wir dabei gefühlt haben. Tatsächlich könnte man natürlich auch sagen, boah, das ist ganz schön theoretisch. Ne? Also es ist echt so runtergebrochen, okay, es gibt die 5 Sprachen, du guckst einfach, welche Sprache ist deine Prio, welche ist die Prio des Partners und dann kriegt man das irgendwie hin. Ich würde es aber eher so ein bisschen als, da wolltest du, glaube ich, auch darauf hinaus, dass man zusammen gucken muss. Ich meine, wir haben ja auch herausgefunden, dass wir so 2 Sprachen haben, die wir sprechen. Sonst gibt es vielleicht auch Konstellationen, wo wirklich nur eine Sprache sehr präsent ist. Aber selbst da finde ich, es ist halt manchmal so ein bisschen fließend, ne? Also manchmal hat man, ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch zeitweise phasenweise ist, wenn du gerade eine Krise hast. Natürlich wünschst du dir dann nicht Geschenke, sondern dass du deinen Partner an deiner Seite hast und vielleicht auch Zweisamkeit hast oder sowas. Genau, also für mich war es eine super Anregung und ich würde das Buch, glaube ich, nochmal lesen, um es zu vertiefen und vielleicht nachdem jetzt ein bisschen Zeit vergangen ist, um nochmal irgendwie einen Blick darauf zu bekommen.
Ja.
Und tatsächlich ist jetzt für mich der springende, da ist der Groschen gefallen.
Echt, ja?
Ja, weil tatsächlich glaube ich, wenn man uns erlebt, würden viele sagen, boah, Lisa macht so viel, zum Beispiel mit Geschenken oder so. Und weil, glaube ich, Geschenke gesellschaftlich so angesehen wird als, boah, der liebt dich ja total, der bringt Blumen mit.
Der kauft einen 3.000-Euro-Ring, ja.
Habe ich jetzt einfach einen anderen Blick darauf bekommen, dass man nicht zu schnell auch Paare zum Beispiel verurteilen sollte, weil jeder halt wirklich seine Liebe zeigt und ich ja dich auch anders kenne, als wie du vor, als wie, oh Gott, als
Lisa.
ja, als du vor meinen Freunden auftrittst.
Und würdest du auch sagen, du siehst jetzt meine Hausarbeit, die ich hier tagtäglich verrichte quasi, siehst du auch als eine Hilfsbereitschaft und als einen Liebesbeweis an, dass ich es für uns in unserem Heim heimelig mache?
Gut, also tagtäglich.
Jeden zweiten Tag.
Ja, aber immer nicht noch nur das. Nicht. Doch, natürlich, aber bei mir geht es ja auch noch, weiß nicht, um andere Sachen. Also, dass ich einfach den Blick anders darauf habe, wie du mir die Liebe schenkst und ich da jetzt nicht mehr so starr bin mit diesem, hoffentlich macht es mir jetzt mal bald ein Geschenk, weil ich habe ja jetzt schon 3 Jahre offen gefühlt, dass so und so viele Geschenke habe ich gemacht gefühlt, sondern dass ich eher so denke, es fühlt sich so leicht an und da muss jetzt niemand in so einen Geben- und Nehmen-Modus gehen, sondern ja, du drückst deine Liebe so aus, ich so und wir finden da aber einen guten Konsens. Natürlich würde ich mich aber trotzdem nicht verändern. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, natürlich freue ich mich immer noch über Geschenke.
Natürlich.
Und da würde ich mich auch nicht verändern wollen. Aber dass man ja, dass man irgendwie die Bereitschaft hat, sich da auch in gewisser Art und Weise ein bisschen zu verändern und zu öffnen.
Ja, und ich finde, ich glaube, das Buch gibt einem wirklich einen ganz guten Denkanstoß und auch nochmal so einen Anstoß zu hinterfragen. Zum Beispiel waren mir natürlich vorher meine Sprache in der Liebe gar nicht so bewusst, ich weiß nicht. Und vielleicht wusste man manchmal auch gar nicht, weshalb man sich so verletzt gefühlt hat von dem anderen.
Ja, genau.
Und da hat man jetzt eine bessere Erklärung für. Und für den Fall, dass du irgendwann mal, obwohl ich Hilfe brauche, mich im Stich lässt, natürlich wäre ich verletzt, weil das trifft mich nun mal mit am meisten. Aber dann würde ich verstehen, dass du es nicht mit Absicht getan hast, sondern ja, du konntest da eben nicht an. Es ist halt für dich nicht eine Priorität, mir stets und ständig zu helfen, nur weil ich es gerade benötige. Mhm. Und ich glaube, da kann man dann auch so ein bisschen von ablassen, mal, dass man Dinge, die der Partner tut, dann vielleicht besser versteht und nicht direkt als er liebt mich nicht ansieht, sondern einfach nur, er denkt an was anderes.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Dann würde ich sagen, kommen wir zu All in All.
Du darfst anfangen.
Hast du vergessen?
Nö, habe ich nicht. Diesmal habe ich auch eins.
Also das Buch ist wirklich spannend und einfach umzusetzen. Trotz alledem steht überall die Kommunikation und Bereitschaft, den Partner in seiner Sprache der Liebe wahrzunehmen und zu lieben.
Also selber geschrieben, ja, ne?
Ja, natürlich.
Finde ich gut.
Lisa Chapman, my name.
My name. Oder international.
Was heißt Name? Mach mal dein All in All, ich mache ein spanisches Ende.
Ja. Also meiner Meinung nach ist Liebe viel mehr als nur eine Emotion. Es ist nämlich vor allem auch eine Entscheidung, die man jeden Tag aufs Neue trifft. Und wie Lisa so gerne immer sagt, Liebe ist ein Verb und deshalb muss man es auch tun.
Toll.
Punkt. Ende aus.
Finde ich super. Und mi nombre es Lisa Chapman. Und bis dahin,
bis nächste Woche. Tschüss.
Wir haben es.